Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Diesmal im Mittelpunkt das 5. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief. Und da geht es um einen eklatanten Fall von Unzucht in der Gemeinde und wie die Gemeinde darauf reagieren soll. Aus der christlichen Gemeinde in Korinth kommen beunruhigende Nachrichten. Paulus hat erfahren, dass verschiedene Gruppierungen entstanden sind, die sich jeweils als treue Anhänger von verschiedenen Führungspersönlichkeiten verstehen. Drei Gruppierungen werden im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther genannt. Diejenigen, die ihn, Paulus, als den Gründer der Gemeinde verehren. Dann diejenigen, die große Stücke auf Apollos halten, der sich nach der Gründungsphase um die Gemeinde gekümmert hat. Und diejenigen, die Kephas, also den Apostel Petrus, bewundern. Diese Art von Personenkult schadet jedoch dem Zusammenhalt in der Gemeinde, weil er zu Streitereien führt und möglicherweise sogar eine Spaltung zur Folge haben könnte. Im 1. Korintherbrief legt Paulus außerdem dar, dass es offenbar nur deshalb so weit gekommen ist, weil die Christen in Korinth nicht genügend darauf achten, dass Jesus Christus, ihr Herr, im Mittelpunkt ihres Lebens und im Mittelpunkt der Gemeinde steht. Nachdem Paulus bereits in Kapitel 3 die christliche Gemeinde mit einem Tempel verglichen hat, geht es nun in Kapitel 5 sozusagen darum, wie man diesen Tempel reinhalten bzw. notfalls wieder säubern kann. Anders ausgedrückt, was ist zu tun, wenn einzelne Christen sich nicht wie Christen benehmen? Wenn sie nicht auf die Ermahnungen ihrer Glaubensgeschwister hören oder andere womöglich dazu anstiften, ebenfalls etwas Unrechtes zu tun? Wie soll die Gemeindeleitung reagieren, wenn die Gemeinde durch das fragwürdige Handeln Einzelner Schaden nimmt? Ein schwieriges Thema, das auch heute in einer christlichen Gemeinde zu einer Zerreißprobe werden kann. Denn letztlich geht es um die Frage, ob man einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester aus der Gemeinde ausschließen darf, beziehungsweise ob man dazu aus der Verantwortung Gott gegenüber sogar verpflichtet ist. Nachdem Paulus die Korinther bereits dafür gerügt hat, dass unter ihnen eine gewisse Gleichgültigkeit herrscht, eine ungute Selbstzufriedenheit, und nachdem er sie aufgefordert hat, ganz allgemein für mehr Disziplin in der Gemeinde zu sorgen, spricht er nun in Kapitel 5 ein besonderes pikantes Thema an. Hören Sie dazu Vers 1. Paulus schreibt: Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Wie Sie sehen, ist Paulus bestens darüber informiert, was in der Gemeinde in Korinth vor sich geht, und er scheut sich auch nicht davor, heikle Themen direkt anzusprechen. Und was gerade heute nicht mehr selbstverständlich ist, was vor Gott Sünde ist, wird von Paulus auch Sünde genannt. Ganz konkret, in der Gemeinde gibt es einen Fall von Unzucht, der so schwerwiegend ist, dass sich darüber sogar Leute empören würden, die keine Christen sind. Dabei können wir davon ausgehen, dass sich die geschlechtliche Moral im griechisch-römischen Kulturkreis jener Tage auf einem Tiefpunkt befindet. Nun hat also ein Gemeindeglied die Frau seines Vaters, wie es in Vers 1 heißt, und lebt mit ihr zusammen. Der Wortlaut im griechischen Bibeltext legt tatsächlich nahe, an eine Verbindung mit der Stiefmutter zu denken. Allerdings bleibt offen, ob der Vater des betreffenden Mannes noch lebt, ob die Stiefmutter von dem älteren Mann vorher geschieden wurde oder ob der Stiefsohn sie zunächst als Verwitwete zu sich genommen hat. Doch wie auch immer, eine solche Verbindung ist sowohl nach dem jüdischen wie auch nach dem römischen Recht verboten. Im Alten Testament im 3. Buch Mose heißt es ausdrücklich: Du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben, denn damit schändest du deinen Vater. Des Weiteren gibt es im 5. Buch Mose die folgende Anweisung: Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat. so sollst du das Böse aus Israel wegtun. Wie schon erwähnt, ist eine Verbindung, wie Paulus sie anspricht, aber auch nach dem römischen Gesetz verboten. In Vers 2 äußert er sich weiter zu diesem Fall. Offensichtlich ist er darüber entsetzt, mit wie viel Gleichgültigkeit die Christen darüber hinwegsehen. Er schreibt: Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat? Diese Frage ist im Grunde nichts anderes als ein Vorwurf, und sie zeigt, dass Paulus wirklich fassungslos ist. Ihr seid aufgeblasen, wirft er den Korinthern vor. Ihr seid hochmütig gegenüber Gott, denn ihr glaubt, die skandalöse Situation einfach hinnehmen zu können, obwohl sein Wort euch zum Handeln veranlassen müsste. Außerdem müssten die Christen in Korinth doch eigentlich traurig sein über diesen Vorfall in ihren Reihen. Sie müssten eigentlich Totenklage halten, wie man den griechischen Bibeltext auch übersetzen könnte. Aber von Trauer ist bei ihnen offenbar nichts zu spüren. Deshalb sehen sie auch gar keinen Anlass, gegen den betreffenden Mann so vorzugehen, wie es der Galaterbrief nahelegt. Dort heißt es in Kapitel 6, »Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.« Soweit die Empfehlung aus dem Galaterbrief. Und hätte die nicht gefruchtet, wäre es erforderlich gewesen, strenger vorzugehen. Im Matthäusevangelium Kapitel 18 gibt es dazu eine ausführliche Anleitung. Jesus erklärt dort: Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er nicht auf die, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Soweit die Anweisung Jesu aus dem Matthäusevangelium. Und warum ist ein solches Eingreifen, ja, ein hartes Durchgreifen, unbedingt erforderlich? Nun, die Sünde ist wie eine tödliche Krankheit. Die Sünde führt zum Tod, und der Tod ist der Sünde Sold, wie es im Römerbrief heißt. Die Gemeinde Christi soll sich deshalb von Menschen trennen, die sozusagen den Tod in die Gemeinde hineinholen, indem sie sündigen und sich davon auch nicht abbringen lassen wollen. Denn sonst verdirbt die Sünde, diese todbringende Krankheit, die ganze Gemeinde. Also, Paulus ist einerseits darüber entsetzt, dass es unter den Korinthern zu einem Fall von Unzucht gekommen ist. Andererseits kann er nicht verstehen, wie gleichgültig die Gemeindeglieder auf diesen Vorfall reagieren. Ihr gleichgültiges Verhalten ist ein Indiz dafür, dass ihnen ein Leben nach Gottes Maßstäben nicht mehr so wichtig ist. Vers 3. Weiter schreibt Paulus: Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat. Weil die Gemeinde in Korinth offensichtlich nichts gegen den Fall von Unzucht in ihrer Mitte unternehmen will, wird Paulus gleich einen Vorschlag unterbreiten, was zu tun ist. Seine Bemerkung, dass er zwar nicht leiblich, aber doch mit dem Geist bei den Korinthern sei, unterstreicht seine enge Bindung an sie. Er ist bestens informiert über die Vorgänge in der Gemeinde und betet täglich für seine Glaubensgeschwister. Ja, er nimmt sowohl Anteil an ihrem Wohlergehen wie auch an ihren Sorgen und Nöten. Und deshalb nimmt er sich auch das Recht heraus, an die Korinther zu schreiben: Ich habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat. Nämlich, weiter ab Vers 4, wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Es soll also eine Gemeindeversammlung stattfinden. Wichtig ist jedoch, dass die Gemeinde sich in dem Namen des Herrn Jesus versammelt. Das bedeutet, dass seine unsichtbare Gegenwart unabdingbar ist, damit nach seinem Gebot und nach seiner Anweisung gehandelt wird. Ist so etwas überhaupt möglich? Ja, denn Jesus selbst hat den Seinen die Macht gegeben, zu binden und zu lösen. So kann man es zum Beispiel im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 18 nachlesen. Anschaulich erklärt Paulus weiter, dass man diesen Mann dem Satan übergeben soll. Das bedeutet nichts anderes, als dass er aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger ausgeschlossen werden muss. Im Grunde hat er das ja schon selbst getan. Dieser Mann hat sich durch seine Sünde und vor allem durch das Festhalten an seiner Sünde selbst aus der Gemeinde ausgeschlossen. Doch nun soll auch die äußere Trennung von der Gemeinde vollzogen werden. Und wer nicht zur Gemeinde Jesu Christi gehört, also zum Herrschaftsgebiet Gottes, der gehört eben zum Herrschaftsgebiet des Satans. Was Paulus in den Versen 4 und 5 zum Ausdruck bringen will, könnte man also mit schlichteren Worten so ausdrücken: Schickt den Mann zurück in die Welt, denn dort gehört er hin. Aber, und das sollten wir auf keinen Fall übersehen, immer noch besteht für den sündig gewordenen Mann die Möglichkeit, sich eines Besseren zu besinnen, Buße zu tun und in die Gemeinschaft der Christen zurückzukehren. Ja, der Ausschluss aus der Gemeinde soll letztendlich zum Wachrütteln des Mannes dienen. Das jedoch wird normalerweise nur dann funktionieren, wenn die Gemeindeglieder nicht hämisch auf ihn herabblicken, sondern ihn dazu ermutigen, sein fragwürdiges Verhalten zu ändern. Deshalb schreibt Paulus, ich lese weiter ab Vers 6, »Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit.« Das Bild, das Paulus hier in den Versen 6 bis 8 beschreibt, ist ganz und gar der jüdischen Vorstellungswelt entnommen. Denn mit nur ganz wenigen Ausnahmen verkörpert der Sauerteig im jüdischen Denken stets das Böse. Im Grunde handelt es sich bei dem Sauerteig um eine kleine Menge Teig, die zur Gärung gebracht wurde und die dann unter eine große Menge frischen Teig gemengt wird. Eine kleine Menge Sauerteig hat dabei die Kraft, gewissermaßen den ganzen Teig zu einem Sauerteig zu machen. Damit ist der Sauerteig ein passendes Bild für die Macht der Sünde. Ganz konkret, wenn eine Gemeinde es duldet, dass jemand aus ihrer Mitte an seiner Sünde festhält, dann kann es passieren, dass die ganze Gemeinde daran zugrunde geht. Im Judentum sprach man also fast immer dann vom Sauerteig, wenn man an verderbliche Einflüsse dachte. Aus diesem Grund wurde zum Passafest auch nur ungesäuertes Brot gebacken. Und am Tag vor dem Beginn des Passafestes, da mussten die Juden, denn so verlangte es das Gesetz, ein Licht anzünden und bei dessen Schein das ganze Haus nach zurückgebliebenem Sauerteig durchsuchen. Auch der letzte Rest des Sauerteigs musste aus dem Haus verschwinden. Diesen Brauch zum Passafest verknüpft Paulus nun mit dem Gedanken, dass Jesus Christus wie ein Passahlamm geopfert wurde. Mit dem Blut eines Passahlammes wiederum hatten die Israeliten die Türrahmen ihrer Häuser bestrichen, als sie sich auf ihre Flucht aus Ägypten vorbereiteten. Gott hatte ihnen damals zugesagt, nur die Erstgeborenen in den Häusern der Ägypter zu töten. Und das Blut an den Türrahmen sollte eben signalisieren, hier leben keine Ägypter, sondern Israeliten, die an den wahren Gott glauben und ihm gehorsam sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, jeder sollte zusehen, dass er auch den letzten Rest an Bösem aus seinem Leben entfernt. Eine christliche Gemeinde wiederum muss aufpassen, dass schlechte Einflüsse, die einfach so geduldet werden, womöglich die ganze Gemeinde zerstören können. Und schließlich, Jesus Christus ist unser Passahlamm, das für unsere Sünden geopfert wurde, damit wir, befreit von der Last der Sünde, Gemeinschaft mit Gott haben können. Ich komme nun zu Vers 9 unseres Bibeltextes. Paulus erklärt den Adressaten des ersten Korintherbriefes: Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Hier wird offenbar ein Brief erwähnt, den Paulus schon zuvor an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Dieser Brief ist uns jedoch nicht überliefert worden. In diesem Brief hat Paulus offenbar schon die notwendige Trennung von denen, die in Unzucht leben, zum Thema gemacht. Die Christen aus der Gemeinde in Korinth sollen nichts mit ihnen zu schaffen haben. Das bedeutet, sie sollen keinen Umgang mit ihnen pflegen. Doch die Korinther hatten das offenbar nicht verstanden, und aus diesem Grunde erläutert es ihnen Paulus nun noch einmal. Weiter ab Vers 10. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Paulus geht es also nicht um ein sich fernhalten von der ach so bösen Welt. Dann hätte er ja gleich, wie er schreibt, dazu auffordern können, dass die Christen die Welt räumen sollen. Doch Jesus hatte seinen Jüngern ja sogar den Auftrag gegeben, in alle Welt zu gehen. Und die Jünger, die bei ihm waren, hat er wie Schafe mitten unter die Wölfe gesandt. Grundsätzlich aus der Welt zu flüchten ist also keine Lösung. Aber Paulus möchte nicht, dass die Welt sozusagen in die Gemeinde hineinkommt. Deshalb schreibt er, dass die Christen sich nicht mit Leuten abgeben sollen, die nur so tun, als ob sie fromm wären. Ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Die negativen Eigenschaften dieser Leute sind mit Sicherheit auch in einem übertragenen Sinne zu verstehen. Unzüchtige zum Beispiel, das sind Menschen, die grundsätzlich nach dem Prinzip der eigenen Lustbefriedigung leben. Geizige und Räuber sind habgierige Menschen, die andere übervorteilen, betrügen und die gerne etwas an sich nehmen, was ihnen nicht zusteht. Sie alle sind, sofern sie sich nicht außerhalb der Gemeinde befinden, sondern sich als Brüder bezeichnen, also als Glaubensgeschwister, eine Gefahr für die christliche Gemeinde. Deshalb soll die Gemeinschaft mit ihnen in entschlossener Weise aufgekündigt werden. Und das schließt auch die Tischgemeinschaft mit ein. Mit einem Sünder sollt ihr auch nicht essen, schreibt Paulus. Und das schließt auch die Gemeinschaft beim Herrenmahl oder Abendmahl mit ein. Die beiden letzten Verse von Kapitel 5 stellen noch einmal klar, dass die christliche Gemeinde etwas ganz Besonderes ist. Wie am Anfang schon gesagt, in Bezugnahme auf Kapitel 3, sie ist für Paulus ein Tempel Gottes. Und für alle, die zu diesem Tempel gehören, gelten andere Wertmaßstäbe als draußen in der Welt. Darum schreibt Paulus in den Versen 12 und 13, »Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte?« Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Das Richten, das von den Christen in einer Gemeinde verlangt wird, ist also gewissermaßen eine Disziplinierungsmaßnahme und zielt nicht auf die Verdammung der Sünder. Ganz im Gegenteil, sie zielt auf die Rettung und auf die Umkehr von Glaubensgeschwistern, die sich schuldig gemacht haben. Demnach gehört es zur Aufgabe einer Gemeinde, in ihren eigenen Reihen die Sünden zu benennen, aufzudecken und auszuräumen und die Sünder zur Umkehr zu rufen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann steht aus dem ersten Korintherbrief das 6. Kapitel im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.